Deutschlandfunk. Interview der Woche.
Am Mikrofon begrüßt Sie Markus Pindur. Unser Thema ist das transatlantische Verhältnis, das Verhältnis der USA zu Europa, zu Deutschland im Besonderen, und zwar im Bereich der Sicherheit. Können Deutschland und Europa ohne die USA sicher sein? Zu Gast im Interview der Woche im Deutschlandfunk ist Thomas Kleine-Brockhoff, seit einer Woche Direktor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Guten Tag, Herr Kleine-Brockhoff.
Guten Tag, Herr Pindur.
Bevor wir über die grundsätzlichen Fragen der Sicherheit reden werden, in der zurückliegenden Woche hat die Demokratische Partei in den USA Abschied von Joe Biden genommen und ihre Spitzenkandidatin Kamala Harris gefeiert. Wie blicken Sie auf diese Kandidatur?
Es ist ein Faszinosum und es ist immer wieder fast begeisternd, diesen amerikanischen politischen Versammlungen zuzuschauen, weil sie so anders sind. Und diese war nun besonders anders, weil plötzlich binnen weniger Wochen der gesamte Wahlkampf umgedreht worden ist, ein neues Narrativ geschaffen worden ist. Es ist spürbar, die Befreiung von der Wahl zwischen zwei Gerontokraten befreit die Demokratische Partei und wahrscheinlich befreit viele im Land. Ein neues Narrativ ist gefunden, eine neue Stimmung, eine neue Zuspitzung des Wahlkampfs ist binnen weniger Wochen formuliert worden und die Abschlussrede von Kamala Harris hat das auf den Punkt gebracht.
Womit sich zunächst einmal sofort auch die Frage zur Alternative zu Kamala Harris stellt als nächster Präsidentin, nämlich Donald Trump. Wie blicken Sie auf dessen Kandidatur?
Er ist auf dem linken Fuß erwischt worden durch diese Kandidatur. Er hatte fest mit Joe Biden gerechnet, glaubte im Prinzip diese Wahl schon gewonnen zu haben und wären wir vor einigen Wochen hier zusammen gewesen, hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, besonders nachdem er auch noch angeschossen worden ist. Da glaubte man eigentlich, die Wahl sei vorbei. Er glaubte das vor allem. Dabei müssen wir eben sagen, es sind über 70 Tage. Wenn man bedenkt, was in den vergangenen 70 Tagen passiert ist, wie viele Wenden es gegeben hat, so darf man sich nicht sicher sein, was dort jetzt passiert. Es gibt noch mehrere Punkte, wo sich alles ändern könnte. Der wichtigste davon ist die Debatte Anfang September, die wahrscheinlich so wichtig ist wie wenige vorher seit dem Zweiten Weltkrieg, weil sie alles auf einen Punkt bringt und weil es vorher dazu eben keine Gelegenheit gab, diese Kandidaten, besonders diese Kandidatin kennenzulernen. Das wird ein großer Moment dieser Wahl, vielleicht der entscheidende.
Jetzt kommen wir mal zum Thema Sicherheit, Thema unseres Gespräches hier. Schon seit Jahrzehnten tragen eigentlich die Deutschen und auch die anderen Europäer, jedenfalls die meisten, zu wenig zur Sicherheit des europäischen Kontinentes bei. Das ist mittlerweile ein Allgemeinplatz. Schon Präsident Obama nannte die Deutschen 2014, also schon vor 10 Jahren, in einem Interview mit der Zeitschrift The Atlantic, Freerider, also übersetzt etwa Schnorrer. Unter Donald Trump wurde das dann, diese Haltung, auch zur offenen Feindseligkeit. Ihre Interpretation, warum haben deutsche Bundesregierungen parteiübergreifend jahrelang diese amerikanischen Klagen ignoriert?
Na, das ist eigentlich ein traurigerweise fast normales Phänomen. Ob sie nun globale öffentliche Güter oder die Güter einer Allianz vor sich haben. Die Wissenschaft hat das alles längst herausgefunden, dass man dort immer versucht, jemand anders zahlen zu lassen. Das ist das Problem von Allianzen, dass man versucht, sich durchzuschlingeln. Und die Bundesrepublik war der größte Schlingel. Und wenn mir heute jemand erzählt, dass Donald Trump die NATO zerstören möchte, so muss ich doch zurückgeben, den Spiegel zu benutzen. Es war die Bundesrepublik, die sich in mehreren NATO-Gipfeln dazu verpflichtet hat, 2% zur Verteidigung aufzubringen und es nicht getan hat und es auch nie intendiert hat zu tun. Der schlimmste Moment, den habe ich miterleben können, auf dem NATO-Gipfel 2018 in Brüssel, wo die Bundeskanzlerin und ihre Verteidigungsminister gemeinsam sich hingestellt haben und sich zum 2%-Ziel bekannt haben, nur in denselben Reden davon zu sprechen, dass deshalb die Bundesrepublik 1,5% anstrebt, will sagen, bei 1,2 oder 1,3% bleiben zu können. Das ist eine Strategie, die eine Allianz unterminiert und die Sicherheit der Bundesrepublik, wie wir Jahre später heute sehen, gefährdet.
Jahrelang haben uns unsere osteuropäischen Nachbarn den Spiegel vorgehalten und haben gesagt, das geht so nicht. Sie haben auch aktiv versucht, das Ziel anzustreben und es auch viel früher erreicht, das 2%-Ziel, zum Beispiel Polen. Dieses Übersehen der östlichen Nachbarn und diese Fixierung auf Russland, war das auch ein Problem deutscher Politik?
Natürlich. Übersehen würde ich nicht sagen. Wir haben eine andere Perspektive gewesen. Man könnte sagen, eine, als die sich als irrig erwiesen hat. Aber es ist nicht, wie oft vorgesagt, man hat die Polen übersehen. Nein, man hat geglaubt, man kenne Russland besser. Und das sei alles übertrieben, was die Balten und die Polen uns erzählen würden. Und wir hätten ja, sagen wir mal, die Verlässlichkeit Russlands aus deutscher Geschichte, Verlässlichkeit Russlands als Energielieferant und als Verhandlungspartner. Wir wüssten, wie man mit Russland umgeht und durch die Größe Deutschlands würde uns da schon nichts passieren. Diese Einschätzung hat sich ja nun als falsch erwiesen, aber sie hat nicht allein, ich glaube noch nicht mal vordringlich damit zu tun, dass man die osteuropäischen Partner ignorieren wolle. Man war ganz einfach anderer Meinung und hat gemeint, es besser zu wissen.
Auch über den Rat und die Empfehlung der USA hat man sich hinweggesetzt, insbesondere bei Nord Stream 2. Das stellte auch ein großes Problem dar. Angela Merkel hat den Vertrag über Nord Stream 2 unterzeichnet, nachdem Russland die Krim annektiert hatte. Also dieses Verhalten, dieses jahrelange Ignorieren großer Teile der Allianz, und zwar parteienübergreifend, wie erklären Sie sich das? Also das kann man doch nicht nur damit erklären, dass man sagt, okay, man versucht immer das Beste als Staat herauszuholen, was herauszuholen ist.
Sicher hat das viele Gründe. Das lässt sich mit einem nicht hinreichend beschreiben. Unterentwickelt ist unsere Perspektive auf die Innenpolitik dieser Außenpolitik. Wir haben immer eine Auseinandersetzung zum Beispiel in der Union gehabt zwischen den Außen- und Verteidigungspolitikern und den Wirtschaftspolitikern. Und Angela Merkel hat sich dann am Ende auf eine Seite geschlagen. Man darf auch übrigens nicht vergessen, dass ihre Landesvorsitzenden in Mecklenburg-Vorpommern ja immer gesagt haben, wie wichtig das alles für Mecklenburg-Vorpommern sei. Also hier kommen regionale und parteipolitische Faktoren zusammen. Die energiepolitische Komponente, dass Gas als Übergangstechnologie auf dem Weg in die grüne Gesellschaft wichtig war, das hat, sagen wir mal, die grüne Opposition, die ja vorhanden war, temperiert und hat jene, die es mit der Energiewende gar nicht so ernst meinten, dieses Argument benutzen lassen. Aber wenn wir doch die Energiewende wollen, dann müssen wir doch russisches Gas haben. Also da war viel Taktik, da war viel Innenpolitik, da war ein gutes Stück Flunkern und Verlogenheit dabei. Obendrauf auf eine fehlerhafte und unstrategische Analyse der Außenpolitik.
Dieses Denken in Illusionen, muss das vielleicht nochmal aufgearbeitet werden? Man hat gedacht, auf einmal, wir sind frei von allen Problemen, die der Kalte Krieg uns gebracht hat und haben nur noch Freunde an unseren Grenzen. Dieser totale Verlust von strategischem Denken, wie erklären Sie sich das?
Da habe ich eine gnädigere Ansicht drauf, weil die Bundesrepublik glaubte sich, nach 1990 wie kein anderes Land am Ende der Geschichte angekommen. Insofern, als zum ersten Mal schien seit der Industrialisierung, wo Deutschland immer zu klein war, Europa zu dominieren und zu groß, um einer von vielen zu sein. Und alle möglichen Methoden, mit diesem Dilemma umzugehen, sind ja von unseren Vorfahren schon probiert worden und sie sind damit heftig auf die Nase gefallen. Diese Vorstellung, dass dieses Problem nun gelöst sei und man zum ersten Mal, wie Volker Rühe es Anfang der 90er Jahre sagte, von Freunden umzingelt zu sein und eine Außenpolitik, die eigentlich schon gewonnen hat, nur noch administrieren zu müssen, nur noch dabei sein zu müssen, auf der richtigen Seite der Geschichte zu sein, das hat dieses Gefühl produziert, eine Status-Quo-Macht zu sein und die ultimative Status-Quo-Macht zu sein. Und deswegen verstehe ich eigentlich gut, warum wir Deutschen an diesem Status so unbedingt und auch jenseits seiner Lebensdauer eigentlich festhalten wollten und wollen. Sie beschreiben das mit Mangel an strategischem Denken. Nein, ich würde sagen, es ist dieser Glücksmoment deutscher Geschichte, den wir festhalten wollen.
Ich möchte jetzt ein bisschen konkreter werden. Eines ist ja klar, Deutschland und Europa insgesamt müssen sich ertüchtigen. Sie müssen im Rahmen der NATO Fähigkeiten aufbauen, die bisher vernachlässigt worden sind. Wo haben wir denn überall Lücken Ihrer Ansicht nach?
Ja, überall und in Masse.
Also bei der Luftverteidigung, beim Heer, bei der Marine?
Ja, wir haben von allem zu wenig. Wir müssen überhaupt anfangen, die Bundeswehr auszurüsten auch mit Redundanzen und so, dass sie abschreckungsfähig wird. Natürlich, und Sie haben das erwähnt, ist die Luftverteidigung eigentlich das evidenteste Loch. Zum einen hat man sich darauf verlassen, dass die westliche Allianz, gemeint immer die Amerikaner, eine Luftüberlegenheit quasi garantiert haben. Und nun stellt sich raus, dass die Technologie fortgeschritten ist, dass wir mit dieser Technologie aus vielen politischen Gründen nicht mitgehalten haben, dass der Drohnenkrieg ein Luftkrieg moderner Form ist, dass die Zahl der Ziele dadurch, und die NATO hat das gerade in ihrer Streitkräfteplanung festgestellt, sich quasi multipliziert hat und wir eigentlich keine Abwehrmöglichkeiten dafür haben und deshalb die Zahl der Abwehrsysteme so hoch sein müsste, wie niemand sie eigentlich anschaffen kann. Und das ist ein Problem, das kann man nur mit dem alten Satz lösen: Wenn du nicht jeden Pfeil treffen kannst, versuch es mit dem Bogen.
Der ehemalige Wehrbeauftragte Hans-Peter Bartels hat das ähnlich ausgedrückt wie Sie eben. Es ist von nichts genug da, hat er gesagt. Es gibt von allem zu wenig. Da möchte ich kurz auf das 100-Milliarden-Paket für die Bundeswehr zu sprechen kommen. Das ist offensichtlich nicht genug. Jetzt haben wir eine Auseinandersetzung innerhalb der Regierungskoalition, wie man zum 2%-Ziel dauerhaft kommt. Da gibt es offensichtlich keinen Konsens, das verschiebt man auf die nächste Regierung. Jetzt mal aus Ihrer Interpretation, diese Wankelmütigkeit, diese Unentschiedenheit, wie wird Putin die Ihrer Ansicht nach interpretieren?
Zunächst mal muss man ja sagen, dass dieses in guter Tradition geschieht. Wir sind ja seit 2014 mindestens dabei, anfangs angeblich, später tatsächlich das 2%-Ziel erreichen zu wollen. Und wir laufen nun vor so einer Art Budgetcliff im Jahre 2028. Das sind dann 14 Jahre nach 2014 und der Krim-Annexion und 6 Jahre nach dem Angriff Putins auf die gesamte Ukraine und 6 Jahre nach der Rede des Bundeskanzlers. Dass man dort überhaupt ist an dieser Stelle, ist ja schon ein Drama. Dass es wie immer in Deutschland länger dauert und dass wir das, was danach notwendig ist, nämlich dass wir uns anschauen, was die Bedrohungslage ist und was die Notwendigkeiten sind und ob das wirklich mit 100 Milliarden getan ist und mit einem Aufwuchs auf 2% in der nächsten Koalitionsperiode, dieser Frage stellen wir uns überhaupt nicht. Und wie Putin das interpretiert, kann man sich doch vorstellen.
Also das westliche Bündnis muss viele Sachen neu erlernen praktisch. Wie interpretieren Sie das? Sehen Sie bei den Europäern denn den Willen, diese Anstrengung auch zu unternehmen?
Also die Zahlen sprechen eher dafür. Denn die Tatsache, dass die Zahl der NATO-Mitglieder, die 2% erzielen, in den nächsten 2 Jahren erzielen werden, ist auf deutlich über 20 gestiegen. Es sind überhaupt nur 3, die keinen Plan haben, wie sie auf 2% kommen. Und eines dieser Länder ist Luxemburg, ein weiteres ist Kanada. Das ist das einzige größere Land, in dem noch viel Arbeit zu tun ist gegenüber dem 2%-Ziel. Und wir wissen alle genau, dass 2% ein unterer Boden ist und dass dort viele Lücken jenseits der 2% zu füllen sein werden. Und diese Diskussion muss offen geführt werden. Und sie ist auch keine Aufrüstungsdiskussion, wie in der Presse und in der politischen Diskussion oft zu führen. Es ist eine Ausrüstungsdiskussion. Bisher ist niemand dabei, den Versuch zu unternehmen, die Bundeswehr drastisch zu vergrößern. Sie wird an ihren Enden und Ecken ein wenig in ihre Personalstärke vergrößert, aber in ihrer Ausrüstung soll sie nicht dramatisch verstärkt werden. Das heißt, wir haben es mit Ausrüstung und nicht mit Aufrüstung zu tun und selbst die wird mehr als 2% kosten.
Sie hören das Interview der Woche im Deutschlandfunk. Zu Gast ist Thomas Kleine-Brockhoff, Direktor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik in Berlin. Ich komme jetzt zu einem Thema, das hochsensibel ist, besonders in Deutschland. Putin hat mächtig aufgerüstet im Mittelstreckenbereich. Er hat eine neue Klasse von Waffen ohne Not wieder eingeführt, die eigentlich seit 1988 aus Europa verbannt war, nämlich nuklearfähige Mittelstreckenraketen. Jetzt haben Deutschland und die USA die Stationierung von Marschflugkörpern vom Typ Tomahawk vereinbart. Ist das Ihrer Ansicht nach die richtige und die ausreichende Antwort?
Richtig ist sie auf jeden Fall. Denn wenn richtig ist, dass die westliche Allianz in Europa und besonders die Bundesrepublik aus der Luft verwundbar ist und stark verwundbar ist und eigentlich keine Möglichkeit hat, sich hinreichend zu verteidigen, ist die beste Art, damit umzugehen, die Abschreckung. Und diese Waffen gewährleisten auf konventionelle Weise diese Abschreckung. Man darf auch nicht die Dinge verwechseln. In unserer öffentlichen Diskussion, und das finde ich äußerst bedauerlich und manche betreiben das leider absichtsvoll, wird eben manchmal absichtsvoll nuklear und konventionell verwechselt. Dann wird das Drohgespenst der Mittelstreckenwaffe aufgebaut, um Ängste zu schüren. Tatsächlich handelt es sich um etwas gänzlich anderes als in den 80er Jahren und es ist nicht die wieder aufgekochte Diskussion der 80er Jahre. Dieses ist eine Waffenart, die so präzise ist, wie es in den 80er Jahren noch nicht möglich war. Und man kann auf konventionelle Weise Abschreckung herstellen. Und es ist ja gerade der Versuch, nicht nuklear werden zu müssen, sondern konventionell zu bleiben, indem die Bundesrepublik zusammen mit ihren wichtigsten europäischen Partnern solche Waffen entwickelt und die Amerikaner den Zwischenzeitraum, bis diese Entwicklung abgeschlossen ist, abdecken wollen. Also diese Diskussion um diese Waffensysteme ist mir zu polemisch und sie übersieht die wesentliche Unterscheidung zu den 80er Jahren.
Da bleibt aber eine Ambiguität. Diese Tomahawk-Marschflugkörper können auch nuklear ausgerüstet werden. Das bleibt aber unklar. Aus der gemeinsamen Erklärung zwischen Deutschland und den USA geht das nicht hervor.
Das Ziel ist eine konventionelle Abschreckung. Die Amerikaner haben auch eine nukleare Abschreckung, die sie überwiegend von Schiffen oder aus der Luft für Europa gewährleisten wollen. Im Übrigen möchte ich Sie nur daran erinnern, dass Wladimir Putin in Kaliningrad, wenige Flugminuten von Berlin, Abschusslafetten stationiert hat, die sowohl konventionell wie nuklear bestückt werden können. Das ist eigentlich schon die hinreichende Antwort.
Gut, kommen wir zu dem Fall, der nicht ganz unwahrscheinlich ist, vielleicht unwahrscheinlicher als vor ein paar Wochen, aber das kann sich ja ändern, dass Donald Trump erneut gewählt wird. Und dann könnte es durchaus sein, dass er das Beistandsversprechen der NATO in irgendeiner Form einfach nur entwertet oder tatsächlich aufkündigt. Das wäre der Fall, wo die Europäer ohne nukleare Abschreckung dastehen würden. Sollten die Europäer sich eine eigene Nuklearabschreckung zulegen, um sich zu wappnen, egal wer eben in den USA gewählt wird?
Zunächst mal ist richtig, wenn Donald Trump gewählt wird, wird der Abschreckungscharakter und auch der nukleare Abschreckungscharakter der NATO vom nächsten Tag an geschwächt. Dazu muss er gar nichts tun. Das hat er schon getan. Er hat es nämlich gesagt. Denn die NATO besteht ja aus zwei Elementen, weichen und harten. Die harten sind Schiffe, Flugzeuge, Raketen. Die weichen sind ein Beistandsversprechen. Die andere Seite, jeder muss glauben, dass einer für alle da sein wird in diesem Fall. Das ist mit Donald Trump nicht mehr glaubwürdig. Die Frage ist dann, wie darauf zu reagieren sein wird. Und die Antwort ist ja eigentlich schon seit vielen Jahren gegeben, dass die Europäer innerhalb der NATO größere Verantwortung übernehmen müssen. Und darüber haben wir in diesem Gespräch ja schon gesprochen, wie das zu geschehen hat. Aus meiner Sicht kann das konventionell geschehen. Natürlich gibt es nukleare Interessen der Bundesrepublik. Jüngst hat mein DGAP-Kollege Karl-Heinz Kamp darüber ein Buch geschrieben, Deutschlands nukleare Interessen. Dass diese nuklearen Interessen mit einer eigenen nuklearen Abschreckung ausgestattet sein müssen, steht aus gutem Grund übrigens in diesem Buch nicht drin und ich würde mich dem gerne anschließen. Es gibt wesentliche Möglichkeiten, einige davon haben wir diskutiert, wie Abschreckung auch ohne die Tatsache gewährleistet werden kann, dass die Bundesrepublik, und das müsste sie, den Atomwaffensperrvertrag verlässt, auch wenn sie das im europäischen Konzert täte. Allerdings wird man sich mit den europäischen Atommächten über deren Abschreckungsfähigkeit und wofür die eigentlich gilt, neu unterhalten müssen in so einem Fall. Das wird mit den Franzosen nicht ganz so einfach werden, aber immerhin hat der französische Präsident einen Dialog darüber angeboten. Ich kann nicht sehen, dass die Bundesrepublik sich diversen Dialogvorstellungen von Herrn Macron bisher so wahnsinnig offen gegenüber gezeigt hätte.
Anderenfalls, was denken Sie, haben denn die Europäer von einer Präsidentin Kamala Harris zu erwarten? Es wird ja langfristig so sein, nach der Einschätzung fast aller Experten, amerikanischer wie europäischer, dass die USA sich mehr auf die Eindämmung Chinas konzentrieren werden. Das heißt, wird auch keine Präsidentin Kamala Harris den Europäern mehr abverlangen?
Das ist klar. Ich habe sehr genau zugehört, als sie Donnerstagnacht ihre Nominierung zur Präsidentschaftskandidatin angenommen hat und dies verbunden hat mit einem sehr klaren Bekenntnis zur NATO, mit einem sehr klaren Bekenntnis zur Unterstützung der Ukraine. Aber man darf sich eben auch nicht täuschen. Leider ist das inzwischen ein parteipolitisches Bekenntnis in den USA. Und solange wir eine republikanische Partei haben, die rechtspopulistisch und isolationistisch dominiert wird, ist Amerika in dieser Frage nicht länger in gleicher Weise zuverlässig. Also die Sicherheit der Bundesrepublik und die Sicherheit Europas kann und soll nicht von einem amerikanischen Wahlausgang abhängen. Und irgendwann kommt dann auch mal die andere Seite dran. Also die Notwendigkeit, sich auf eigenen Füßen und mit eigener Abschreckungsfähigkeit vorzubereiten, ist in jedem Fall und in jedem Wahlausgang gegeben. Wird Harris gewählt, hat sich Europa nur ein bisschen Zeit gekauft. Und sie hat sich die Möglichkeit gekauft, dies innerhalb der NATO zu tun. Unter den Bedingungen, die nicht, wie es bei Donald Trump wäre, disruptiv ablaufen würden, sondern solidarisch.
Ich frage Sie jetzt mal zum Schluss nach einem Blick in die Glaskugel. Vor 20 Jahren hat der amerikanische Politikwissenschaftler Stephen Sabo ein halb pessimistisches, halb nostalgisches Buch geschrieben, Parting Ways, also die Wege, die auseinandergehen. Und er sagte eben unter dem Eindruck des Irakkrieges voraus, dass sich Europäer und Amerikaner langsam aber sicher voneinander entfernen würden. Ist das unausweichlich? Halten Sie diese These für glaubhaft? Wie sehen Sie das?
Also, ich habe mich über ein Glas Bier mit Steve Sabo darüber schon gestritten. Ich glaube, dass es so etwas gibt wie eine natürliche Verbundenheit der Demokratien und der westlichen Demokratien, die aus ihrer inneren Verfasstheit daraus bestimmte außenpolitische Fragen selbst dort, wo sie durch Geografie unterschiedliche Interessen haben könnten, ähnlich betrachten. Und diese Verbundenheit geht nicht weg. Die nennt man den Westen. Und der Westen kann unterschiedliche Spielformen entwickeln. Die wir in den letzten Jahrzehnten hatten, war die NATO. Aber wenn Sie sich die NATO einfach mal wegdenken, können Sie sich ja die westlichen Demokratien nicht einfach wegdenken. Das heißt also, meine Glaskugel und meine Zuversicht basiert darauf, dass diese Organisationsform von freiheitlicher Selbstbestimmtheit sich Wege suchen und finden wird, sich zusammenzufinden in Zeiten von Bedrohung, in Zeiten von außenpolitischer Bedrohung.
Vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.